Fall schwer. Und das hat mich total erinnert an eine Stelle bei den Pharisäern. Jesus hat zu den Pharisäern geredet, eigentlich gar nicht gut, dass ihn die Wehe rufen, hier in Matthäus 23. Und dann sagt er zu den Pharisäern, die haben eine ganz komische Regel gehabt. Die waren richtig gesetzlich. Die haben gesagt, alles, was ihr kauft, selbst wenn es Weizen ist, selbst wenn es Äpfel sind, ihr müsst ein Zehntel dem Tempel geben. Also wirklich von allem, was ihr sogar auf dem Markt kauft, ein Zehntel muss gegeben werden. Und Jesus sagt hier, okay, gut, dass ihr das macht. Wenn ihr es machen wollt, macht's. Aber ihr verpasst das große Bild. Ihr seht nicht das Wichtigere. Und das ist genau die Stelle hier. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler, die ihr den Zehntel gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Genauso wie an der Gemeinde hier, die alles richtig gut macht, und in die Pharisäer, die ganz vieles nicht gut machen, sagt Jesus sehr ähnliche Sachen. Nämlich den nächsten Satz in diesem Vers, dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr habt gute Werke, ihr habt Glauben, ihr habt Geduld, ihr habt Dienst, ihr habt Liebe, lasst das nicht. Aber ihr solltet auch noch etwas anderes tun. Schön, behaltet es. Ich wiederhole es, doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Das ist okay, macht es. Aber ihr habt eine große Fälle. Und damit wir wirklich jetzt verstehen, was Jesus hier ansprechen möchte bei dieser Gemeinde, müssen wir aufs große Bild schauen. Und deswegen werde ich jetzt in den vorherigen drei Gemeinden ganz kurz mal reinschauen und nur die Flecken von der Gemeinde mir anschauen. Die habe ich kurz einfach zusammengefasst. Nächste Folie. Wenn wir in Ephesus sind, dann steht es da, ich kenne deine Werke und dein Mühsal und deine Geduld. Und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Aposteln, und sie sind es nicht. Und du hast sie als Lügner befunden. Also diese Gemeinde macht etwas ganz gut. Sie sieht, da ist jemand, der ein Irrlehrer ist, der so tut, als ob er Apostel ist, und sagt, stopp, das seid ihr nicht. Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Aber wir werden jetzt etwas merken. Bei jeder Gemeinde steigert sich das Problem. Bei der nächsten Gemeinde in Smyrna ist es so, dass da steht, ich kenne dein Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, und sie sind es nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Fürchte dich nicht von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Also in Smyrna haben wir genauso Leute, die tun, als ob sie Christen sind, als ob sie wirklich an Jesus glauben. Aber da haben sie auch schon einen Impact an die Leute in der Gemeinde. Der Teufel wird manchen von denen tatsächlich ins Gefängnis werfen. Und das Wort, was da sogar benutzt wird, ist Versammlung des Satans. Und wenn wir in der nächsten Gemeinde schauen, in Pergamon, da steht es nicht mehr Versammlung des Satans, sondern da steht, ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Wenn wir jetzt in Thyatira schauen, da steht, aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans. Später geht der Vers weiter, was er zu denen sagt. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, wie sich das einfach von Brief, von dem Sendschreiben zum Selbstschreiben immer steigert. Auf einmal war es einfach, naja, ihr kennt sie, ihr habt nichts mit denen zu tun. Auf einmal seid ihr schon in der Versammlung des Teufels, er wird manche von euch ins Gefängnis werfen. Dann haben wir den Thron des Satans und hier sind wir den Tiefen des Satans. Ja, lass uns das Problem anschauen, was er zu dieser Gemeinde schreibt. Vers 20. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Er schreibt tatsächlich nicht hier an eine Frau, die wirklich Isabel heißt. Denn Isabel ist hier symbolisch. Weil Isabel für alle Leute, die sich im Alten Testament auskennen, eine Figur ist vom Bösen. Isabel hat wirklich so viel Mist gebaut. Und das müssen wir uns erstmal anschauen, damit wir verstehen, was auch hier passiert. Wer war eigentlich Isabel? Was meint er? Warum gibt er dieser Person den Namen Isabel? Isabel ist eigentlich eine Heidin. Ganz genau aus dem Volk, also sie ist eine Sidonierin. Und sie ist eine Königstochter. Ihr Papa war der König von diesem Volk. Und der König von Israel, Ahab, er heiratet sie. Was ist das Problem? Das Problem ist, sie dient dem Baal, sie dient einem anderen Gott. Und ihr Mann läuft ihr hinterher und jetzt dient er auch dem Baal. Das noch größere Problem, das ganze Volk dient jetzt dem Baal. Und sie werfen sich runter. Eine ziemlich neue Stadt wurde kurz davor gegründet, das ist Samaria. Genau in dieser Stadt wird auch der Platz errichtet von Ahab und Isabel, wo sie sich dem Baal beugen sollen, das ganze Volk. Und weil sie so sauer war, dass in Israel ein anderer Glauben war, tötet sie fast alle Propheten, bis auf 100. Und eine Geschichte, die wirklich sehr gut ihre Bösheit darspiegelt, ist die Geschichte mit Elia. Ich glaube, die meisten von euch kennen es, Elia und die Propheten von Baal auf dem Berg. Hunderte von Propheten von Baal. Und Elia sagt, ja, lass uns das Volk versammeln und lass uns gucken, welcher Gott ist denn der echte Gott. Ihr könnt zum Baal beten, ich bete zu meinem Gott. Und die haben dann so Holz gemacht und der hat gesagt, lass uns beten, dass Feuer vom Himmel fällt. Wir dürfen das Holz nicht anzünden, unser Gott soll das Holz anzünden. Und die Propheten von Baal reizen sich, tanzen, singen, machen alles Mögliche. Es gibt keinen Gott, es passiert auch nichts. Und dann kommt Elia und er will sie noch mehr demütigen. Er sagt, naja, vielleicht schläft ja euer Gott. Vielleicht ist auf Toilette oder wo, keine Ahnung, wo der Gott ist. Also irgendwo ist er, aber der ist anscheinend nicht da. Mach mal mein Holz nass. Und sie machen sein Holz nass. Die Ranger wissen es, nassen Holz geht gar nicht. Das kann man nicht anzünden. Und dann betet er und dann fällt Feuer vom Himmel. Und dann schaut das Volk zu. Und sie tun Buße. Das Volk erkennt es. Ey, dieser Gott ist der echte Gott. Ahab ist da. Er versteht es auch. Aber seine Frau nicht. Und Ahab geht zu seiner Frau Isabel und erzählt ihr das. Wie würde ein normaler Mensch reagieren? Sagen, was? Ihr seid alle Augenzeugen. Anstatt, dass sie Buße tut, dass sie versteht, dass ihr Gott nicht existiert, dass sie versteht, dass sie die Propheten von dem wahrhaften Gott tötet, dass sie wirklich Reue hat. Nee, sie ist ganz sauer. Und daraufhin sagt sie, ich will den Elia töten. Ich will ihn töten, weil er mein Gott demütig hat. Und das ist Isabel. Schauen wir mal eine Folie zurück, wenn wir das gehen. Wir sehen jetzt auf einmal ganz viele Parallelstellen zu dieser Isabel. Das ist nicht zufällig, dass Jesus sie so nennt. Hier steht, sie sagt, sie ist eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte. Also sie hat Macht. Genauso wie diese Königin, sie hatte Macht zu sagen, nee, wir beugen uns jetzt dem Baal. Und sie hier predigt anscheinend was, was nicht stimmt. Und dann folgen ihr alle blind. Auf die andere Seite steht es, sie treibt Hurerei. Und ich glaube nicht, dass hier damit gemeint ist, dass einfach Männer und Frauen so miteinander schlafen, einfach in Unzucht leben, sondern, dass sie anderen Göttern dienen. Denn wir leben für Jesus und wir sind seine Braut. Also wir leben in einer Beziehung mit Jesus. Und wenn wir anderen Göttern oder diese Gemeinde anderen Göttern dienen, dann gehen sie Jesus fremd, ganz einfach gesagt. Es ist Hurerei. Und ein Vers, das bestätigt, ist genau die Weiterführung, da steht Götzenopfer. Das heißt, sie haben wirklich anderen Götter mit reingebracht. Irgendwie hat sie es geschafft, der Gemeinde davon zu überreden, auch anderen Göttern zu dienen. Und das ist Hurerei. In Jakobus 4 steht es, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Und dann haben wir hier eine krasse Freundschaft mit der Welt. Ja, wir nehmen den Gott noch mit und wir machen hier ganz schön zusammen Frieden, alle Götter, alles ist gleich, alles ist eins. Wir beten alle zu dem gleichen Gott. Hurerei. Also wir sehen hier sehr krasse Parallelstellen und die noch krassere Parallelstellen, sie will nicht Buße tun. Also Jesus war anscheinend gnädig, keine Ahnung, wie lange das ging, aber er sagt, ich habe ihr Zeit gegeben, keine Buße. Da habe ich auch an mich gedacht. Wo gibt mir Jesus Zeit, Buße zu tun? Und ich tue es noch nicht. Und ich möchte nicht blind sein. Deswegen ist auch mein Gebet diese Woche gewesen, dass der Herr mir öffnet, wo ich vielleicht auch in meinem Leben Raum habe zum Buße tun, zum etwas besser tun, weil wir auch einfach ganz menschlich normal blinden Flecken haben. Man kann das nicht immer sehen. Man muss ins Gespräch auch mit anderen kommen. Hey, was siehst du bei mir? Was kann ich eigentlich besser machen? Wo bin ich nicht so vorsichtig, wenn ich vielleicht mit anderen rede, dass ich zu gemein bin? Ich bin zum Beispiel beim Reden so, ich rede so viel, da fällt leicht ein bisschen zu viel auch manchmal. Und ich glaube, die Gemeinde hat es gar nicht erkannt. Auf jeden Fall Isabel nicht. Sie wollte nichts davon hören, Buße zu tun. Genauso wie unsere Isabel. Aber hier hört es nicht auf. Jetzt wird es noch härter. Ich möchte, dass wir eine Stelle weitergehen, also eine Folie zu dem Bild von Isabel. Nee, zurück. Genau, danke. Ach stimmt, ich kann auch weiterklicken, aber du machst es schon toll. Danke. Ich habe sogar den Klicker dabei, aber vergessen. Danke dir. Der Herr sieht das, ne? Haben wir davor gelesen. Wer dient? Sehr gut. Die Isabel, hier endet ihre Geschichte nicht. Denn als sie den Elia töten wollte, macht Elia eine Prophezeiung über sie. Wenn du stirbst, Isabel, du wirst nicht normal sterben. Er sagt ganz genau, wo sie sterben wird. Du wirst auf dem Feld sterben, neben der Wand von dem Burg. Von diesem Burg, in diesem Palast, König, wo sie sich aufhält. Und irgendwann, ihr Mann stirbt. Ihr Sohn ist König, der stirbt auch. Da kommt ein neuer König. Er erobert sozusagen das Königreich, erobert die Macht, wie damals es gewesen ist, alles mit Gewalt. Und alle wissen, er kommt jetzt in den Palast rein, er ist der neue König, er hat den Krieg gewonnen. Und sie ist oben, diese Burg, diesem Fenster. Und er fragt, wer ist das? Und die Diener sagen, das ist Isabel. Er wusste ganz genau, was sie gemacht hat. Und er sagt, stürzt sie runter. Sie wird runtergestürzt, das ist auch das Bild. Ist ein bisschen modern, ich habe ansonsten sehr viele alte Bilder damals von dem 17. Jahrhundert gefunden von Isabel, aber die waren nicht so schön, deswegen habe ich sowas genommen. Genau. Die waren deutlich grausamer, die Bilder, weil ich werde euch sagen, was passiert ist. Sie fällt und da heißt es, das Blut von ihr spritzt an der Wand von der Burg und sogar auf das Pferd von dem König. Und der König geht rein in diesen Palast. Und irgendwann, er denkt da nicht an sie und irgendwann fällt ihm ein, ja, eigentlich ist sie Königstochter, wir können sie nicht so lassen, wir müssten sie begraben. Geh mal hin, lass sie begraben. Und seine Soldaten gehen hin und sie finden nichts, außer ihr Schädel und ein paar Knochen. Weil der Elia hat prophezeit, nicht nur wo sie sterben wird, sondern er hat gesagt, die Hunde werden dich essen. Das heißt, man hat sie nicht mehr mal gesehen, wo sie ist. Das ist sau grausam. Deswegen habe ich dieses Bild mitgebracht. Es gab auch andere Bilder. Genau. Und jetzt fragen wir uns, naja, Gott im Alten Testament war ja schon ein bisschen strenger als im Neuen Testament. Ne? Also wir haben im Alten Testament Gott der Vater als ein sehr strenges Vorbild und im Neuen Testament Gott der Sohn, Jesus, sehr liebevoll. Naja, der sagt, vergibt euren Nächsten, liebt euren Nächsten. Und dann sagt er auch zu der Ehebrecherin, ich verzeihe es dir, werfe nicht den Stein. Aber ich glaube, in unseren Gemeinden ist es so, dass wir so viel Angst haben, von der rechten Seite des Pferdes nicht zu fallen, rechts ist bei euch so, ja, dass wir uns nicht in der Mitte stellen, sondern ganz, ganz links, ganz schön links, damit wir nicht rechts fallen. Wir bleiben ganz schön links. Was ich damit meine ist, Gott ist nicht mehr Liebe oder mehr streng sein, Gott ist gleich von dem. Das ist sein Charakter. Und die nächste Folie ist, Gott ist Liebe, 1. Johannes 4,16. Das zitieren wir sehr gerne und das würde ich auch immer noch zitieren. Aber wir sollen es nicht kleinreden. Die nächste Folie, Hebräer 12, 29. Gott ist ein verzehrendes Feuer, sagt Paulus. Es ist beides. Es sind zwei Stellen, die Gott gleichwertig hat und beinhaltet. Und er ist nicht im Alten Testament das eine mehr oder weniger und im Neuen Testament andersrum, weil wir auch gleich sehen, was er im Neuen Testament mit Isabel macht. Das ist nicht schön. Ich habe euch hier auch ein Bild mitgebracht, ich habe einfach Feuertornado eingegeben. Warum? Weil es gibt so einen schönen Vers, den lesen wir auch gleich, den beschreibt, wie Gottes Zorn tatsächlich aussieht. Und ich würde nicht das Wort Gottes Zorn benutzen, ich würde das Wort Gottes Gerechtigkeit benutzen. Weil Gottes Gerechtigkeit ist eigentlich Gottes Zorn und nichts anderes. Das sagt auch Römer 1, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben, alle Ungerechtigkeit der Menschen und die Wahrheit, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Es ist so, Menschen wie Isabel, die etwas Falsches in der Gemeinde predigen, Leute verführen oder vom Alten Testament, die Propheten umgebracht hat, da kann Gott nicht schweigen, seine Gerechtigkeit muss rauskommen. Der muss zeigen, das geht nicht mit meinen Kindern. Wie würden wir gehen, wenn jemand unseren Kindern in der Schule, ich hatte mal in Bulgarien in der Schule, das ist anders als hier in Deutschland, ey, wirklich, da gab es einen Junge, der war wirklich, wirklich sehr frech. Und hat tatsächlich einen Tag Messer mit in die Schule mitgenommen. Und hat wirklich so Kinder so getan, als ob er sie abstechen will, alles Weitere. Und ich habe mich so ein bisschen, ich war so, was machst du? Und ich bin so temperamentvoll, lass es doch und so. Und dann hat er nicht das Messer mehr dabei gehabt, aber der hat mich schon so geschubst und hat versucht, mich zu schlagen. Und dann wollte ich halt nichts machen, weil ich wusste, er hat ein Messer dabei. Dann haben das meine Eltern mitbekommen. Meine Eltern waren so sauer. Die gehen dahin zu der Schulleitung und sagen, was ist das? Mit meinem Kind, wie soll mein Kind hier sicher sein? Und so und Zorn und blablabla. Ich glaube, so sind alle Eltern mit ihren Kindern. Wenn dein Kind in Gefahr ist, da kannst du nicht ruhig sein und sagen, ja, wird schon. Ne? Also so ist auch Gott. Seine Kinder werden hier verführt. Sie werden zum Tode geführt. Er kann nicht schweigen. Er muss Gerechtigkeit ausüben. Und das macht er im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Dann lesen wir die Stelle. Siehe, ich werfe sie aufs Krankenbett und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben. Ich stürze sie in großes Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Wirken. Und ihre Kinder will ich dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde gegen einen jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, die sie sagen, ich werfe keine andere Last auf euch. Was für mich voll schwer war, hier bei dem, das zu erklären, Krankenbett, Tote, das sind so harte Worte. Aber das Interessante ist, das sagt nicht Gott der Vater, sondern das sagt Gott der Sohn, das sagt Jesus. Das fand ich echt interessant. Das sind Worte von Jesus tatsächlich, weil ich war so, naja, wenn man so redet, kennt man oft von dem Alten Testament, dann ist der Vater. Und wenn der Sohn da im Neuen Testament am Wirken war, dann war der so immer so Liebe, Liebe, Liebe. Und so wird uns oft, wie ich gesagt habe davor, ja, viel zu sehr auf die eine Seite des Pferdes gebracht. Naja, Jesus kann ja eigentlich sowas nicht sagen. Das geht ja gar nicht, das ist ja nicht Jesus. Doch, das ist auch Jesus. Das ist auch Gott. Denn Jesus sagt hier, ich werfe sie aufs Krankenbett werfen und große Trübsal über die, die ihr folgen. Und was ich noch krasser finde, ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, wenn es über Fluch geht oder über Krankheit von Generation zu Generation, sagt der Herr, ja, bis zur zweiten, nee, bis zur dritten Generation wird diese Krankheit oder der Fluch sozusagen über die Familie übergeben. Und tatsächlich bei mir in der Familie gibt es Leute, also von meiner Mutterseite, die waren Magier. Ne? Ich glaube, der Opa von meiner Mama oder die Oma waren Magier, weil in Bulgarien ist es so, wenn du nicht viel Geld hattest damals, dann geht man schon auch manchmal zum Magier. Ja, hier, bete mal für mich, mach meine Magie, dass es mir wieder gut geht und sowas. Von der anderen Seite von meinem Vater habe ich immer noch tatsächlich muslimische Verwandte. Und das bringt auch etwas mit sich in der geistlichen Welt. Das ist schon ganz viel. Haben wir auch letzte Woche gehört, als wir von den Missionärinnen in Mosambik gehört haben, wie sie ein Kind da auch hat mit okkulten Eltern und wie es schlecht ist, im Moment geht. Dass sie gebunden werden muss, damit sie Leute nicht verletzt. Und ja, als ich im Bauch von meiner Mutter war, wurde ihr es nicht einmal gesagt, vom Arzt bestätigt, dass ich tot bin. Dass ich im Bauch gestorben bin. Das sind Sachen, die sind geistlich unterwegs, die muss man erstmal wegbeten. Muss man erstmal sagen, ich breche jede Kette von Generationenfluch, von meinen Großeltern oder von Magie. Und das hat mein Vater toll gemacht, also wirklich. Mir geht's perfekt. Ich bin meinem Papa sehr dankbar, was er da einfach alles gemacht hat. Weil meine Eltern sind tatsächlich auch in deren Familien die Ersten, die glauben. Also das heißt, die waren davor alle typisch Heiden. Wie wir es im Neuen Testament kennen, beim Paulus. Er schreibt dann die Heiden. Die haben da Götter und Magie und bla bla bla. Muss man erstmal das alles brechen. Und hier sehen wir so ein ähnliches Bild. Naja, was die Mutter macht, das betrifft auch die Kinder. Also wenn ich das Mutter aufs Krankenbett werfe, dann heißt es nicht, dass die Kinder nicht mitgehen. Außer, Vers 22, zweite Zeile, wenn sie sich nicht bekehren. Und das fand ich krass. Jesus gibt sogar hier noch die Möglichkeit, tu Buße. Das ist die Seite von Jesus, die wir kennen. Liebevoll, gnädig, geduldig, aber immerhin streng. Er gibt ganz klar die Konsequenzen. Was würde passieren, wenn sie nicht Buße tun? Ich will nicht sagen, das glaube ich auch überhaupt nicht, dass jede Krankheit von Gott kommt. Überhaupt nicht. Weil wir haben eine sehr schöne Stelle in der Bibel, wo ein Mann blind ist und die Jünger fragen Jesus, warum ist er blind? Wer hat gesündigt? Ne, dieses typische Mindset, der musste gesündigt haben. Jesus sagt, keiner. Das ist einfach zur Ehre Gottes. Aber auf die andere Seite haben wir auch hier Stellen, wo es heißt, naja, ich werfe sie aufs Krankenbett. Ich denke nicht, dass alle Krankheiten auf keinen Fall von Gott kommen, aber ich glaube viel mehr, als wir uns manchmal denken. Warum? Weil ich glaube, dass wir fast nie dran denken, dass eine Krankheit von Gott kommen kann. Es ist nicht unser erster Gedanke, wenn jemand uns was erzählt und wir sind so, oh, vielleicht müssen wir mal beten, lass mal gucken, wo muss man Buße tun? Ist es vielleicht etwas, was du schon länger durchziehst und Gott hat es dir versucht zu kommunizieren, er will deine Aufmerksamkeit haben, wie auch immer. Und wir denken fast nie, dass es eine Krankheit auch von Gott oder zum Aufmerksamkeit zu, wie ich sagen würde, eine Stelle manchmal so von Gott, so ein bisschen, wach mal auf, wo befindest du dich? Ich glaube aber, manchmal müssen wir auch dran denken und einfach Gott fragen, Gott prüfen, was ist gerade dran her? Also ich habe letztens mein Fuß echt mies umgeknickt. Also das war, ich musste einen Tag mit Krücken laufen. Und dann habe ich natürlich direkt gefragt, hey, in 20 Jahren Leben hatte ich noch nie einen Bruch oder was auch immer. Warum habe ich das jetzt? Und natürlich habe ich gedacht, naja, ich bin blöd umgefallen, ist etwas passiert. Aber dann habe ich mich trotzdem nachgefragt, okay, willst du mir was damit sagen oder nicht? Dann habe ich gebetet und geprüft und geguckt. Also ich glaube, es schadet nicht, immer mal zu gucken, okay, Herr, naja, macht es jetzt nicht bei jeder kleinen Krankheit. Ne? Macht es jetzt nicht, wenn ihr niest oder so, dann fragt ihr euch direkt. Aber ich meine schon, wenn jetzt mal was kommt, kann man schon ein bisschen auf jeden Fall drüber nachdenken und einfach ins Gebet gehen. Möchte Jesus vielleicht unsere Aufmerksamkeit einfach bekommen? Denn ganz oft sehen wir es auch im Neuen Testament, dass die Leute, die geheilt werden, auf einmal sagen, gesegnet sei der Herr und laufen ihm hinterher und sind auf einmal Nachfolger Jesu und ihr Leben ist verändert. Frage ich mich, wären sie Nachfolger Jesus gewesen, wenn sie nicht vielleicht dieses Problem hätten? Und dann kommen wir zu dem schönen Teil von diesem Brief. Denn hier geht es, glaube ich, auch für uns ganz spannend. Die wirklich an die gesunde Lehre halten, die nicht Isabel gehören. Ich glaube, wir haben genügend Isabels heutzutage in der Welt. Es gibt genügend neue Lehre, die sagen, nee, das stimmt nicht, meine Lehre stimmt. Wir haben von Mormonen bis zu Zeugen Jehovas. Wir haben so viele Lehren, die sie versuchen hier zu verdrehen. Wir haben sogar Muslime, die sagen, naja, ja, doch, wir glauben an Jesus, wir lieben Jesus, Jesus ist nur ein Prophet, glaubt an Mohammed. Es ist wirklich so viele Art und Weise, wie sie versuchen, die Lehre zu verdrehen. Und da kommt dieser schöne Satz von Jesus, 24. Euch aber sage ich, ein zurück. Die letzte, genau. Ja. Euch aber sage ich, die anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, ich werfe keine andere Last auf euch. Ihr habt schon genug, dass es so viele Lehren gibt. Also das ist schon mal genug eine Herausforderung für euch alle. Es ist so schwer, das zu haben. Und ich beende jetzt auch mit der letzten Folie. Das ist sehr schön, das auch mal von Jesus zu lesen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Ich finde es so schön. Was ich habe, das halte ich fest, bis ich komme. Und was wir haben, sind wir. Wir sind hier in der Gemeinschaft der Heiligen. Ich habe davor von Gottes Zorn geredet und ich mache es jetzt auch extra zum Schluss, diese Ergänzung. Gottes Zorn betrifft uns nicht. Denn Gottes Zorn geht über alle Ungerechtigkeit und gottlosen Menschen, so wie Isabel. Aber wenn ich Gott zornig mache durch meine Sünden, weil er Sünde hasst, das steht in den Psalmen, Gott hasst die Sünde, Gott hasst das Böse, dann geht sein Zorn aufs Kreuz. Mein Zorn, was ich auf mich gesammelt habe, geht aufs Kreuz, das geht mich gar nicht an. Das Problem ist vielmehr die Leute, die Jesus nicht annehmen. Wo geht deren Zorn hin, wenn sie nicht Jesus haben? Und hier sagt Jesus, haltet fest an diese Gemeinschaft, an euren Geschwistern, an das Wort Gottes, an die Ermutigung gegenseitig, Loblieder zusammen, Ermahnung gegenseitig, Gebet zusammen, im Wort wandeln zusammen. Wir haben so viele Heißkreise. Und das ist genau das, was zählt. Halte das fest, bis ich komme. Ich will zu Vers 28 tatsächlich gehen. Das andere ist einfach Symbolik für Macht, das uns der Herr geben wird. Vers 28. Wie auch ich Macht empfangen habe vom Vater, und ich will ihm geben den Morgenstern. Er will uns geben, die, die überwinden, den Morgenstern. Habe ich auch in schönen Morgenstern versucht zu finden. Der Morgenstern ist tatsächlich Jesus. Jesus ist der Morgenstern und wir werden auch gleich das Lied Morgenstern singen. Und er sagt, ich gebe euch den Morgenstern. Wir gehen irgendwo hin, wo wir Jesus haben. 24-7. Das geht nicht besser. Das ist so schön. Kann ich hingehen und ihn genießen. Wir können zusammen hingehen und ihn genießen. Zum Schluss sagt er, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich mache jetzt mein Fazit. Das ist echt eine sehr herausfordernde und harte. Wir können wieder zu der Folie gehen mit allen Versen drauf. Die zweite Folie bitte. Das ist echt eine Bibelstelle, die sehr herausfordernd ist. Und wir auch eine sehr strenge Seite von Jesus wahrnehmen. Aber so ist jeder Vater, jedes Eltern, wenn seine Kinder in Gefahr sind. Wenn wirklich da Leute sind, die den Kindern was Falsches beibringen wollen, sie vom Falschen weg abbringen und nicht Buße tun wollen. Denn der Herr ist trotzdem gnädig. Und das spreche ich auch mir zu und euch auch allen zu. Der Herr ist gnädig. Selbst im letzten Moment auf uns zu schauen, zu prüfen und Buße zu tun. Denn es ist nie zu spät, Buße zu tun. Amen.